herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Keine heiße Luft. Und heute wieder mit einem besonderen Gast, einem Interviewpartner. Es geht heute wieder deep, richtig tief rein. Wir haben heute den Gewinner von The Voice of Germany, Samuel Rösch, in the house. Und ich freue mich sehr auf das Interview. Ja, Samuel Rösch ist heute bei mir Gast im Podcast-Studio. Keine heiße Luft. Und wir reden ja ganz viel hier immer in dem Podcast. Und es geht hier immer sehr viel in die Tiefe. Wobei Samuel eher, dafür bekannt ist, dass er eher singt. Könnten wir heute auch machen hier. Samuel Rösch, wenn man etwas über dich versucht herauszufinden, im Internet findet man eine ganze Menge. Du hast zwei Brüder. Was würden deine zwei Brüder über dich sagen? Wie würden die dich beschreiben? Samuel Rösch, herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Also ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Meine beiden Brüder, das ist interessant, was würden die von mir sagen? Dass ich jemand war, der schon immer klare Ansagen gemacht hat, vielleicht. und dass ich sehr engagiert bin in verschiedensten Dingen. Und dass man mit mir ganz gut sich battlen kann. Dass ich jemand bin, der sehr ehrgeizig ist, wo man sich so gegenseitig ein bisschen immer so ein bisschen challengen kann. Ich glaube, das haben meine beiden Brüder auch oft erlebt. Und dass ich es schon gerne mag, auch in Familie zu sein und Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Das würden sie wahrscheinlich auch sagen. Ich glaube, das sind erstmal ein paar Sachen.
Ja, das ist ja schon eine ganze Menge. Zwei Brüder hast du und sind die jünger oder älter als du?
Ich bin der Älteste, tatsächlich, genau. Einer ist anderthalb Jahre jünger und der andere vier.
Ja, das ist auch ein guter Abstand. Und im Prinzip geht es uns beiden ja dann ähnlich. Ich bin auch der Älteste von drei Geschwistern. Und man fühlt sich dann immer so ein bisschen als Chef, oder?
Schon, ne? Immer die Rolle. Das Interessante ist, meine Mama hat tatsächlich immer von dem Großen und den zwei Kleinen gesprochen, obwohl ich und mein anderer Bruder anderthalb Jahre auseinander sind und der Kleine vier. Das heißt, eigentlich müssen es zwei Große und ein Kleiner sein. Aber wurde es so reingedeutet und deswegen war ich ja immer der Große und damit halt auch irgendwie Chef.
Ah, cool. Und groß geworden bist du im Erzgebirge sozusagen, ne?
Richtig, einen wunderschönen Ort. Oder Örtchen, Großrückerswalde.
Großrückerswalde. Wie viele Einwohner Großrückerswalde?
Ah, das werden immer weniger leider. Ich glaube 2600. Nur der Ort und dann gibt es noch so Teilorte. Also ich glaube insgesamt so 4500.
Ja. Krass. Okay.
Klein.
Richtig klein. Also ich meine, ich wohne hier in einem Ort, der hat glaube ich 6000 Einwohner und den kennt auch keiner. Also... Aber ich meine, der heißt Schönberg, davon gibt's einige. Also insofern denken die Leute immer, ja, ich wohne da und da, aber in Wirklichkeit gibt's halt ganz viele, die so heißen Ortschaften. 2600 Einwohner und du bist ja auch geboren in Großrückerswalde.
Geboren bin ich nicht direkt da, ich bin in Annaberg-Buchholz geboren. Das liegt zunächst, die nächstgrößere Stadt, liegt so 20 Minuten weg. Aber ich bin aufgewachsen und war, bis ich 20 Jahre alt war, in Großrückerswalde.
Ja, müssen wir gleich mal irgendwie ändern bei Wikipedia. Das stimmt nicht, was da drin steht. Also nicht geboren dort, aber aufgewachsen. Genau. Und im Erzgebirge gibt es, sage ich mal, Räuchermännchen. Da gibt es eine ganz bekannte Fußballmannschaft, fällt mir ein. Was fällt mir noch ein zum Erzgebirge? Im Erzgebirge gibt es viel Wald. Im Erzgebirge gibt es tolles Gebäck. Und was würdest du sagen, sollte man noch wissen über das Erzgebirge?
Im Erzgebirge gibt es echt viele tolle Menschen. Ah. Viele Menschen, die sehr auch ehrgeizig sind, glaube ich, und die viele Sachen richtig gut können. Die zeigen sie noch nicht immer. Das ist immer die Herausforderung, glaube ich, des Erzgebirges oder der Erzgebirgerin. Aber die können, glaube ich, viele Sachen sehr, sehr gut. Und ich glaube, so untereinander ist eine tolle Gemeinschaft. Du hast schon einige Sachen gesagt, genau, es gibt viele Räuchermännchen und Co., viele Traditionen. Tradition ist, glaube ich, auch sehr wichtig im Erzgebirge. Und halt auch dieser Zusammenhalt. Ich merke das immer, wenn ich wieder zu Hause bin. Das ist natürlich auch geprägt dadurch, dass ich in einem kleinen, wirklich Mini-Dorf groß geworden bin. Jeder kennt halt jeden. Das hat Vor- und Nachteile. Ich fand mehr Vor- als Nachteile. Und viele, viele Sportler kommen tatsächlich auch aus dem Erzgebirge, ne? Sei es so Skispringer oder Biathleten oder Langläufer. So im Wintersport sind wir auch ganz gut.
Ja. Genau, also genau, Wintersport fällt mir auch noch ein, ja. Also gerade früher so zu DDR-Zeiten, ja, genau. Familie ist dir sehr wichtig. Was wären denn so frühe Erinnerungen an deine Familie und an deine Kindheit?
Das Schöne ist, meine Mama war tatsächlich 15 Jahre zu Hause. Quasi angefangen mit mir dann quasi und ist auch zu Hause geblieben, als meine beiden Brüder geboren sind und darüber hinaus eben. Und das war, wenn ich zurück an meine Kindheit denke, schon so eine Base, ne, für mich. So, man kommt nach Hause, es gibt zu Hause Mittagessen, die Mama hat was gekocht und hilft dann bei Schulaufgaben oder macht gemeinsam mit seinen Brüdern, geht dann raus, spielt irgendwas, haut sich die Körper ein, was auch immer. Aber man ist viel zusammen, ne, als Familie. Und damals tatsächlich noch, ich bin 94 geboren, aber echt weitestgehend ohne irgendwie soziale Medien, weitestgehend ohne TV oder Computer, das kam dann schon so auf, aber so die ersten Jahre noch gar nicht. Und ich fand es echt cool, es war sehr entschleunigend.
Ja.
Ich denke so an die Winter zurück, wo morgens aus dem Haus 50 Zentimeter Schnee und du weißt, heute läuft dir nichts mehr. Du musst nicht in die Schule und es passiert nichts. Und das war schön, es war sehr entschleunigt. Und deswegen, ja, ich glaube, ich verbinde mit Entschleunigung und so Leben teilen mit meiner Kindheit.
Okay. Gab's damals in deiner Kindheit, sag ich mal, schon so ein paar Hobbys, die du, sag ich mal, besonders gern gemacht hast?
Also ich habe schon immer gern Musik gemacht.
Ja.
Ich weiß noch, ich kenne noch so ein Video von ein Video aus so einem Heiligen Abend Aufzeichnung, glaube ich, wo irgendwas vor. Musik war auf jeden Fall ein fester Bestandteil.
Ja, also ich meine, könnte man erwarten, ne? Man sagt so, ne, Samuel ist Musiker vom Beruf, denkt man so, jo, das war schon immer so und das war auf jeden Fall schon vorhergesehen. Ich habe jetzt halt was anderes erwartet. Nee, ich wollte Feuerwehrmann werden oder ich habe mich für was ganz anderes interessiert. War das wirklich so, Musik war dein Leben schon immer oder gab es auch noch was anderes?
Naja, es war immer ein Hobby, ne? Also Musik als Beruf kann man, glaube ich, im Erzgebirge nicht so denken. Bin ich ganz ehrlich.
Okay.
Glaube ich, das ist nicht so das Umfeld, wo viele Profimusiker, also gibt es
ja auch Berufsmusiker.
Ja, aber vereinzelt würde ich sagen. Es gibt schon andere Bereiche in Deutschland, wo das häufiger stattfindet. Das war nie, also als Hobby immer, ne? Ich habe das geliebt. Mein Opa, der war Landwirt und der hat nebenberuflich auch schon viel Musik gemacht, war damals in den Gasthöfen unterwegs und hat da auf zum Tanz gespielt, ne? So mit seiner Kapelle. Und meine Mama kann auch sehr gut Geige spielen und die hat auch sehr zum Teil bei Radioaufzeichnungen mitgemacht und so. Also da war schon immer so ein bisschen Vergangenheit auf jeden Fall am Start. Bisschen was mir mitgegeben wurde. Aber das war jetzt nie mehr als ein Hobby geplant, ne? Ich habe viele Jahre lang auch sehr intensiv Sport gemacht. Ich habe so eine Randsportart gespielt, das heißt Faustball. Da durfte ich auch mal das Land Sachsen im Sachsenkader quasi vertreten, war dann so 2 Jahre lang deutschlandweit unterwegs. Und genau, also zum Faustball braucht es nicht viel, um ein Land quasi, ein Bundesland zu vertreten. Es gibt jetzt nicht so viele Mannschaften, aber trotzdem, also das war schon ganz cool. Das habe ich sehr, sehr gut.
Sag mir jetzt auch irgendwie gar nicht so viel Faustball. Also du spielst mir das so aus?
Ja, nicht wie Volleyball.
Ah, okay.
Er wird nur draußen gespielt mit einem härteren Ball und ja, kann man sich bei YouTube auf jeden Fall gerne mal.
Oh, das will ich auf jeden Fall mal machen. Also liebe Zuhörer, leisten Faustball. Und das sieht man auch noch irgendwie Meisterschaften, wo du mit dabei bist, oder? Du hörst mich noch?
Jetzt war die Frage weg.
Okay, ich wiederhole nochmal die Frage. Genau, ich habe einfach nur gesagt, ob man dich dann auch bei YouTube noch sieht im Faustball-Turnier oder so.
Ich glaube, Videoaufzeichnungen gibt es nicht, aber ich bin in dem einen oder anderen Zeitungsartikel auf jeden Fall auch erschienen. Das gibt es auf jeden Fall zu sehen. Ich war da schon ganz schön aktiv ein paar Jahre lang, aber ich glaube, so mit Videos gibt es dazu nicht.
Okay, will ich mal nachschauen. Also Musik als Beruf, das hast du noch nicht so gedacht, aber gab es andere Berufswünsche, was so Kinder, Jugendliche manchmal so haben, weil sie so, das typisch ist ja so Feuerwehrmann, Polizist oder irgendwas. Gab es da irgendwas, was bei dir da schon irgendwie so aufploppte?
Ich glaube, da müsste man nochmal meine Mama fragen. Also ich weiß es nicht konkret. Ich hatte jetzt nie so einen konkreten Berufswunsch, dass ich später mal machen möchte. Ich habe dann später in der Schule Mathe, Physik, Leistungskurs gemacht, wollte eigentlich Bauingenieur werden, also Wirtschaftsingenieurwesen oder irgendwas in die Richtung. Irgendwas, was Technisches, irgendwas in die Richtung studieren. Aber so als Kind würde ich sagen, hatte ich nicht so einen konkreten Berufswunsch. Mein Papa ist Handwerker, meine Mama leitet ein christliches Freizeitheim. Das war natürlich auch beides cool, aber für mich war beides klar, dass ich das nicht werden möchte. Ich war relativ lang unentschlossen, was ich denn machen soll.
Okay. Warst du unentschlossen, weil du gesagt hast, so, ich muss mir doch jetzt noch keine Gedanken darüber machen? Oder wusstest du einfach nicht, was so für dich mal irgendwie in Frage kommt?
Naja, ich habe viele Sachen sehr gerne gemacht und tatsächlich, ich musste es auch einfach lange nicht, ne? Ich bin dann einfach so aufs Gymnasium gegangen und habe dann eigentlich bis zum Abi so meine Aufgaben gemacht, mein Zeug gemacht und dann nach dem Abi auch ein FSJ eingelegt und dann dort nochmal einige Erfahrungen auch gemacht, einige Gaupt-Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, okay, vielleicht ist das Wirtschaftsingenieurwesen doch nicht das, was du machen sollst. Vielleicht sollst du doch mit Menschen arbeiten und beruflich auch über Gott nachdenken. Und so habe ich Religionspädagogik studiert. Da gab es ja einfach ein paar Begegnungen in meinem FSJ, die mich dann haben umdenken lassen.
Krass, ja.
Ja, aber bis dahin doch lange Zeit. Einfach weil auch, ne, einfach weil ich auch nicht gezwungen war, mich zu entscheiden.
Ja, das ist ja auch ganz cool. Und jetzt sagst du plötzlich, ja, ich wollte aber was machen, wo Gott mit drin vorkommt. Also das ist ja jetzt auch nicht so ein ganz typischer Wunsch, den man so als junger Mensch hat, dass man so, also ich will irgendwas machen, wo ich für Gott irgendwas mache. Also irgendwas musste ich da ja hingebracht haben, wahrscheinlich auch deine Eltern, nehme ich mal an. Und dann sagst du, ist im FSJ irgendwas passiert?
Ja, voll. Also ich, genau, das ist noch gar nicht so zur Sprache gekommen. Ich bin in der Landeskirche in Sachsen groß geworden. Meine Mama eben leitet ein christliches Freizeitheim, habe dann auch dort die Jugendgruppe geleitet. Wie gesagt, ne, über Musik auch viel in den Kinderchören da gewesen und habe dann in dem FSJ einfach so ein paar Glaubenserfahrungen tatsächlich gemacht. Habe tatsächlich auch in dem FSJ mich von meiner damaligen Freundin getrennt, was nicht so eine tolle Sache war. Aber ich würde sagen, tut mein Leben noch mal so ein bisschen umgekrempelt, vielleicht auch nochmal so eine bewusstes Ja zu einem Gott so gefunden. Nicht, was nicht nur Tradition ist, sondern was so lebendiges Gegenüber. Und hab dann gemerkt, ja, so über Gott nachzudenken und so mit Menschen über große Fragen des Lebens nachzudenken,
wow,
das war mir schon immer ein inneres Anliegen.
Wow.
Und das mache ich auch heute noch, glaube ich.
Okay.
Halt anders.
Ja.
Aber in einem anderen Medium. Aber trotzdem mache ich das noch. Und ja, wenn dieser musikalische Abzweig in meinem Leben nicht gekommen wäre, wäre ich wahrscheinlich jetzt Religionslehrer und würde mit Menschen über große Fragen im Leben nachdenken.
Wow. Also ich meine, das ist ja auch nicht üblich, ne? Dass man sagt, ja, ich will mit Menschen über große Fragen nachdenken. Ich meine, irgendwann macht man sich vielleicht mal so Gedanken, ne? Dass man sagt, okay, ich bin irgendwann Mitte des Lebens oder irgendwie ist schon ein bisschen älter und dann mache ich mir solche Gedanken. Wie kommt es, dass du solche Gedanken, hast du viel gelesen oder wie kommt es, dass du sagst, ja, ich bin einer, der sich auch Gedanken macht, weil auf der einen Seite aktiver Mensch, Musik, Sport und so weiter, was du gesagt hast, warst sehr ehrgeizig. Aber anscheinend war da auch noch eine Seite an dir, wo du sagst, die einfach Fragen gestellt hat ans Leben.
Voll. Also ich habe 2017, das war zwar schon während meines Studiums, und ich muss auch sagen, die ersten 2 Jahre im Studium gab es jetzt nicht nur so straight, wie es vielleicht jetzt klang, so nach dem Motto, ja, wird alles klar, sondern ich hatte auch schon viele Zweifel. Als ich dann mitgekriegt habe, Studium der Religionspädagogik hat ja auch viel mit Kindern zu tun. Ich wollte erst gar nicht mit Kindern arbeiten, sondern eher mit Jugendlichen oder was, ne?
Okay.
Und dann so, jetzt muss ich da durch. Das war schon herausfordernd. Aber in dieser Zeit bin ich Diabetiker geworden, also habe die Diagnose Typ 1 Diabetes bekommen. Und bis dahin war eigentlich mein Leben immer so, ich würde sagen, problemlos verlaufen und irgendwie so perfekt. Ist alles gut durchgelaufen und gesund sein war für mich ein Normalzustand. Und 120% Gas geben war für mich auch immer ein Normalzustand. Ich habe in der Zeit, wo ich die Jugendgruppe geleitet habe, auch mal so ein kleines Festival mit 700 Leuten mit veranstaltet bei uns in Erdlach.
Das ganze Erzgebirge war dabei.
Das halbe Erzgebirge war da, genau. Und das war immer vielleicht ein bisschen too much, ne? Immer so 120%, und dann habe ich so eine Grenze in meinem Leben das erste Mal erfahren als Diabetiker, auf einmal so, ich kann nicht mehr alles so, wie ich will. Die Kraft gibt auch in manchen Momenten einfach dann das, also ich habe keine Kraft mehr in manchen Momenten. Und das war schon im doppelten Sinne eine tiefe Zeit.
Okay.
Also eine schwere Zeit und auch eine tiefe Zeit, wo ich tiefe Fragen gestellt habe.
Also nebenbei würde mich das jetzt natürlich auch noch interessieren, also weil ich natürlich nicht so viel Ahnung habe von dieser Krankheit. Wie beeinträchtigt bist du da mit Diabetes?
Krass, oder? Wir haben in Deutschland direkt oder indirekt ungefähr 20 Millionen Leute, die von Diabetes 2 oder 3 betroffen sind, und so viele wissen es nicht.
Ja. Also die selber krank sind und es nicht wissen, weil es nicht diagnostiziert ist, meinst du, oder?
Nein. Viele Menschen, die keine Berührungspunkte, weil es eine ganz leise Krankheit ist. Weil viele Menschen das vergucken, du kannst Diabetes super verstecken. Ne? Also Diabetes ist in meinem Falle, es gibt verschiedene Formen, ich rede jetzt mal von der Form, die ich habe, ist eine Autoimmunkrankheit. Von jetzt auf gleich hat mein Körper gesagt, ich zerstöre einfach mal die insulinbildenden Zellen in deinem Körper. Und Insulin ist das Hormon, was es braucht, um Zucker in die Zellen zu lassen. Das heißt, den Zucker, den ich aufnehme, den ich auch verarbeite, der kommt, der bleibt im Blut. Der geht nicht in die Zellen. Und also ganz vereinfacht jetzt, ne? Und wenn dann Zucker zu viel im Blut ist, dann verstopft das natürlich alles irgendwo, ne? Und das führt dann zu allen möglichen schlimmen Erkrankungen und führt halt im Zweifel auch dazu, dass man, und das gibt's leider auch immer wieder, Leute ohnmächtig werden und nicht wieder aufwachen, weil die Diagnose zu spät gestellt wurde. Und ungefähr jeden Tag kommt da einer dazu. Oder eine in Deutschland. Das ist der Typ, den ich habe. Das heißt, ich muss mich immer spritzen, wenn ich irgendwas essen möchte. Ich muss Insulin von außen hinzufügen.
Wow, also ja, kannst halt nicht einfach mehr alles so, wie du, also ne, man kann nicht mehr so, ohne darüber nachzudenken, einfach durchs Leben gehen, ja.
Ja, alles, was mit Essen zu tun hat, auch mit Sport oder mit anderen Dingen, Adrenalin, was auch mit meinem Job ein bisschen was zu tun hat, das fließt alles mit ein.
Okay. Und das kam ja aus dem Nichts, hörst du?
Das kam aus dem Nichts. So, war Oktober 2016 noch ein komplett gesunder Mensch. Dann merkte ich so über ein, zwei Monate, boah, irgendwie habe ich nicht mehr so viel Kraft, ich bin irgendwie müde, ich fühle mich irgendwie kaputt, habe dann auch so Krämpfe in den Oberschenkeln gekriegt und auch ganz viel Durst. Also wirklich so 5-6 Liter Wasser am Tag, der Körper versucht, den hohen Zucker irgendwie auszuspülen. Und dann durch meine damals noch Schwiegermutter in Spee, heute meine Schwiegermama, die dann die Diagnose herbeigeführt hat, indem sie einfach mal meinen Blutzucker gemessen hat und zufällig mal so ein Testgerät am Start hatte, was sehr klug von ihr war und auch sehr einfühlsam, ist dann rausgekommen, oh ja, ich habe viel zu hohen Zucker. Und dann bin ich am nächsten Tag ins Krankenhaus und dann war die Diagnose fest.
Krass. Wow. Und dann sagst du, okay, und da denke ich übers Leben nach oder denke über Gott nach, aber eigentlich müsste man doch dann, also ich kann mir vorstellen, dass ich so ein Gefühl dann hätte von, ich bin total stinkesauer. Also wenn es einen Gott gibt, auf dem sowieso. Und also da ist man doch erstmal fertig irgendwie und sagt so, nee, Gott lasse ich da jetzt nicht auch noch mit rein oder so, weiß ich nicht. Also was war das für ein Gefühl?
Ich habe ja schon immer an Gott geglaubt, ne?
Ja,
aber vieles war so traditionell und ich würde auch sagen, über die letzten Jahre ist auch viel Tradition weggebrochen. Mhm. Aber so ein, das, was ich vorhin noch gesagt habe, dieses Beziehungsding, ich glaube an einen Gott, der, mit dem ich in Beziehung stehen kann, das ist immer geblieben.
Okay.
Und also ich bin jetzt generell vom Charakter kein Typ, der viel zweifelt.
Okay.
Der schon immer einen roten Faden sieht und immer auch so jetzt nicht so viele diese Gedanken hat. Ich nenne es einfach mal Opfermentalität, so nur ich, warum passiert mir das immer? Ja. Diese Gedanken gab's auch, ne? Ich will das nicht wegreden, auch in dieser Diabeteszeit, die 2 Wochen im Krankenhaus waren keine schönen. Aber das ist für mich jetzt nicht. Ich werde auf diese Fragen auch keine Antwort finden.
Ja.
Also die Frage nach dem, warum ist mir das jetzt passiert? Darauf gibt es keine Antwort. Entweder ich glaube, und in der Bibel steht, das ist ein Geschenk, zu glauben. So. Und entweder ich glaube das, dass es einen Gott gibt, der was mit mir macht, so, oder nicht. Und warum das jetzt passiert ist, kann ich stellen, aber das ist eine zu hohe Frage für mich und ich werde die nicht beantworten können.
Aber die Antwort würde man schon gerne wissen, oder?
Ja, aber ich glaube, mit dieser Spannung muss ich leben.
Ja, ja.
Und also natürlich ist es interessant, darüber nachzudenken, warum. Und natürlich gibt es auch menschliche Antworten, die man sich selber zurechtlegt, so nach dem Motto, ne? Also ich bin ja diese Prozesse auch durchgegangen, so nach dem Motto, du hast einfach zu viel gemacht in den letzten Jahren. Das war jetzt mal so ein Break, dass du mal wieder ein bisschen so auf 100% zurückfährst. Oder, jetzt kann ich auf der Bühne und das tue ich jetzt. Ich habe das letztes Jahr richtig öffentlich gemacht so und habe es auch in zum Beispiel im Frühstücksfernsehen oder bei ARD Brisant, also in großen Medien, ARD und Sat.1 quasi und anderen, auch darüber gesprochen. Und ich kann für viele Menschen einfach so ein Hoffnungsbringer sein. So, weil man sagen kann, hey, ich habe diese Krankheit, aber das ist jetzt kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken, sondern nehmt es an, man kann damit leben, man kann aufklären und man kann sehr gut damit, also Diabetes, je besser man die Krankheit wahrnimmt und auf sie achtet, desto besser kann man mit ihr leben, würde ich sagen. Natürlich kann man auch sagen, ja, das sollte dafür da sein, um vielen Menschen Hoffnung zu geben und das weiterzuteilen und aufzuklären und so weiter und so fort. Das sind aber alles menschliche Antworten. Vielleicht ein Teil der Wahrheit sein können, aber auch nicht müssen. So, weiß ich nicht.
Ja, also ich finde es immer erstaunlich, dass Menschen, die, sag ich mal, mit Krankheit und teilweise auch mit noch schlimmeren Sachen konfrontiert werden, dann trotzdem sagen, ja, warum soll ich denn jetzt Gott da die Schuld für geben oder warum soll ich jetzt eine Antwort finden, wo ich irgendwie, wo Gott mich verlassen hat oder was auch immer man denkt. Finde ich immer erstaunlich, dass viele Menschen das so hinkriegen, dann trotzdem zu sagen, okay, das tut ja meinem Glauben keinen Abbruch. Und was ich immer erstaunlich finde, ist, dass ich dann von Menschen, die so etwas erleben, immer wieder höre, so ja, am Ende stärkt es sogar meinen Glauben. War das bei dir auch so?
Ja, ja.
Okay.
Ich wollte gerade sagen, es ist, glaube ich, die Frage der Perspektive. Mhm. In welcher Perspektive lebst du dein Leben?
Krass.
Und was sind deine Prioritäten? Mhm. Lebst du dein Leben als Perspektive, ich glaube, es gibt ein Leben nach dem Tod, oder nicht? Das ist eine wichtige Frage. Und wenn du da ein Ja dazu gefunden hast, auf eine dieser großen Fragen, und ich würde sagen, ich habe da ein Ja dazu, dann lebt sich's anders. Mhm. Als zu sagen, nö, danach ist Schluss und ich muss jetzt alles reinpacken und ich habe nur diese eine Chance, dann würde es, glaube ich, unruhiger.
Mhm.
Würde es sich unruhiger leben, glaube ich.
Krass. Ist das auch etwas, was in deinen Songs, sag ich mal, man auch wiederfindet? Das ist ja so, also ich habe jetzt nicht alle mir angeschaut, muss ich zugeben. Ein paar Texte habe ich mir angeschaut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so sehe den Text von Mein Warum, mhm. Ist da vielleicht so ein Ansatz von, ist da Gott mit drin eigentlich in dem Lied? Ich habe ihn nicht so richtig gefunden, aber ich habe ihn vermutet.
Ja, Mein Warum ist so eine Antwort auf oder ein Anstoß von einem langen Prozess. Ich habe so letztes Jahr im Herbst, nach so fünfeinhalb Jahren als hauptberuflich Musiker sein, so einen innerlichen Arbeiter, muss ich mich neu ausrichten, einfach auch so ein bisschen so, ist es das gerade noch?
Mhm.
War dieses, die Frage nochmal gestellt, nach dem, was ist denn das, was dich jeden Morgen antreibt? Was ist denn das? Weswegen stehst du? Was motiviert das? Was ist deine Perspektive? Na, diese ganzen Fragen. Und dieser Song ist eigentlich die Antwort auf das Ende dieses Prozesses. Der wird immer wieder mal kommen, aber trotzdem so dieses konkreten Prozesses, den ich da hatte. Zum einen geht es um meine Familie und geht es um meine Freunde. So, das ist eine Ebene. Und natürlich glaube ich, an einen Gott, der einen Weg mit mir vorhat. Ich glaube nicht so sehr an Zufälle. Ich habe mal einen coolen Ersatz gehört von einem Pastor, der gesagt hat, Zufall ist das, was Gott uns zufallen lässt. Ja, auch ganz lustig. Aber es sind so viele Dinge passiert, dass ich da dann in der Nähe von Dresden studiert habe, es dann einen Professor gab, der mich zu The Voice geschickt hat. Ich dann in ein Team von einem Christen, Michael Patrick Kelly, gekommen bin, ich danach in tolle Hände von einem Management gekommen bin, alles ein bisschen atypisch anders verlaufen ist wie bei anderen Gewinnern dieser Castingshow, wo ich sagen würde, zu meinem Vorteil, so, dass da viele, viele Sachen da zusammengekommen sind, dass ich sagen würde, okay, das ist alles auch nicht nur mein Hausaufgaben machen und zutun, sondern auch in dem Sinne eines Gottes, so, der was mit mir vorhat. Und das ist auch mein inneres Warum. Ich finde diesen Satz immer, Gott hat einen Plan für dein Leben, finde ich immer ein bisschen platt.
Ja.
Aber Auszüge daraus findet man auch aus dem, was ich gerade gesagt habe, ja.
Manchmal hat er vielleicht auch mehrere Pläne, ne? Oder ja, man sieht den Plan nicht oder so, ne? Also es ist immer schwierig, das Thema. Finde ich auch. Du hast in einem Song oder irgendwo hast du, glaube ich, geschrieben, Sekunden reichen oder Momente reichen, um das eigene Leben neu zu bestimmen. Also es ist ja immer manchmal so ein Moment, wo du sagst, wenn der nicht gewesen wäre, dann hätte sich mein Leben vielleicht irgendwie in eine andere Richtung entwickelt.
Ja.
Wenn man überlegt, du hast eben schon so ein bisschen angeschnitten, du bist in eine der erfolgreichsten Castingshows gekommen und hast das Ding auch noch gewonnen. Also das ist ja, also natürlich können logischerweise auch, aber da erstmal hinzukommen, also ich meine, wer träumt denn bitte nicht davon? Und ich behaupte mal, es gibt viele Menschen, die auch gut singen können und so weiter. Also ich gehöre, wie gesagt, nicht dazu. Aber was war dieser Moment, wo du sagst, jo, das war genau der Moment, wo sich das in diese Richtung bewegt hat, mein Leben?
Es gab verschiedenste Momente. Also ich glaube, der Ursprung war dieser Professor, der was in mir gesehen hat, was ich selber nicht gesehen habe, der gesagt hat, ich glaube an dich. Na, ich habe vor ein paar Jahren auch ein Buch veröffentlicht, das heißt, ich glaube an dich. Und da geht's um ein Dreifaches, ich glaube an dich. An mich, an Gott und an andere Menschen. So. Und das ist ein Stück weit, glaube ich, auch der Auftrag, mit dem ich unterwegs sein will, an andere Menschen zu glauben, in denen Talente zu sehen und die zu wecken und groß zu machen.
Was war das für ein Professor?
Der hat Musik unterrichtet.
Ach, krass, ja.
Und der hat Professor Jens Seipold. Grüße gehen raus. Und das war so ein Moment. Und ich glaube, dann gab es noch einen Moment in dieser Castingshow, wo ich von Herbert Grönemeyer Der Weg singen durfte. Was mir erstmal als viel zu große Herausforderung erschien, war tatsächlich dann das, was mich, glaube ich, dann auch katapultiert und den Weg bereitet hat, diese Show auch zu gewinnen.
Das war noch in der, bevor man sozusagen eingeladen wurde in die Show?
Nee, das war im Halbfinale.
Ah, okay, im Halbfinale. Genau, weil ich habe das auch irgendwo gesehen, das Video. Auch sehr coole Nummer.
Ja, und danach kam jemand auf mich zu, ein sehr wichtiger Mensch, ich sage jetzt mal nicht, wer es war, also ein sehr wichtiger Mensch im Fernsehen, der gesagt hat, Samuel, du hast ein Stück Himmel gerade ins Fernsehen gebracht. Man hatte so Tränen in den Augen. Ich dachte so, was passiert hier jetzt? Und das fand ich so krass. Und das, ich glaube, da ist so viel mehr passiert, also ich habe einfach nur mitgemacht. Da ist, glaube ich, so viel mehr passiert in diesen Monaten dort, als ich das selber überhaupt fassen konnte. Und ja, da gab es ein paar Schlüsselstellen und eben auch einen ganz tollen Coach, Michael Patrick Kelly, der mich da begleitet hat und mir eigentlich die Plattform da gegeben hat. Der sich zurückgenommen hat, ne? Oft nutzen das ja auch sicherlich viele Leute einfach als Plattform für sich selbst.
Ja.
Und ist ja auch ihr gutes Recht. Der hat es aber nicht gemacht. Der hat mich von angestellt und da war sehr beeindruckend.
Auch ein gläubiger Mensch, soweit ich weiß, ne?
Ja.
Ja, okay. Also Professor hat an dich geglaubt und jetzt hast du dich dann, also nimm uns da mal mit rein, du hast dich beworben bei dieser Casting und das macht man irgendwie per E-Mail oder schriftlich oder irgendwie so, ne? Wahrscheinlich.
Oder gibt es so ein Online-Verfahren, und es war in einem dunklen Novemberabend, der, glaube ich, habe ich das mal gemacht, online, lädst du da ein paar Videos von dir hoch, beschreibst so einfach ein bisschen deine Motivation, was du da möchtest und da wirst du eingeladen und das ist ein Casting, ne? Da kann jeder hingehen. Man kann auch einfach an dem Tag da hingehen, muss eben die ganzen Fragen dann dort erst vor Ort beantworten. Und ja, das war ein hartes Auswahlverfahren, ne? Aus 8.500 Leuten irgendwann 150 auszuwählen, ist hart.
Wow.
Kleiner Auszug aus der ersten Runde, man kommt in den Raum, 25 Leute, jeder darf 30 Sekunden an der weißen Linie vorne a cappella singen und im Schnitt kommen ein, zwei oder gar niemand weiter.
Krass.
So, und dann.
Also, wäre eine Massenabfertigung irgendwie auch.
Muss ja irgendwie auch, ne? Wie willst du sonst das irgendwie machen? Aber trotzdem immer wertschätzend, wie man es aus anderen Castingshows kennt. Ich weiß noch so dieser Satz, der oft gesagt wird, hey, die Entscheidung, die wir jetzt treffen, hat nichts mit euch persönlich zu tun. Und manchmal passt es auch einfach gerade nicht in die Sendung oder dieses Jahr oder die Leistung, ey, übt nochmal, kommt nächstes Jahr wieder. Das war alles so eine wertschätzende Atmosphäre. Ab Tag 1 und ich muss auch sagen, was ich dort Backstage bei The Voice erlebt habe, vom Team aus, war einfach alles wertschätzend.
Oh, also das kann man sich gar nicht so vorstellen, ne? Wenn man ja denkt, so Castingshows, das ist ja so der Inbegriff von, ja, also man hat auf jeden Fall manchmal so negative Assoziationen dann damit, ne?
Ja, sicherlich gibt es auch. Aber da, wo ich zumindest immer war, war das nicht.
Krass.
So, es wurde immer alles sehr wertschätzend.
Okay, dann bist du dort aber trotzdem mit 8000 Menschen dort, stehst du in einer Reihe und musst dann wahrscheinlich mehrfach immer wieder dein Können darbieten. Gab es dann irgendwann so einen Moment, wo du gesagt hast, ich glaube, ich habe hier eine Chance?
Meinst du jetzt noch im Casting-Format, also bevor das Fernsehen begonnen hat oder schon?
Ja, überhaupt, dass du ins Fernsehen kommst.
Ah ja, okay.
Dass du da sozusagen...
Naja, es war ja ein Casting-Tag, das waren so vier so Runden, die ich gerade erzählt hatte. Dann durfte ich nach Hause fahren, dann wurde ich nochmal eingeladen. Hey, du hast geschafft in den zweiten Casting-Tag. Ja, ja. Dann musste ich nochmal vorsingen. Dann auch schon vor jeder Coach bei The Voice hat noch einen Vocal-Coach. Ja, das bedeutet, es sind professionelle Gesangslehrer, die mit begleiten und die saßen dann zum Teil schon mit in dieser Vorjury. Also natürlich nicht die offiziellen Coaches, aber ne, die Side-Vocal-Coaches. Und als ich dann vor dieser Runde da, dachte ich schon, oh ja, das ist ja jetzt wahrscheinlich schon die höchste Auswahlrunde vom Fernsehen. Könnte klappen. Aber ey, ich wurde dann irgendwie 2 Monate später oder nee, viel später noch. Im Februar war das und im Juni wurde ich dann mal angerufen beim Autowaschen. Hey, übrigens, du bist mit dabei. Herzlich Einladung. Oh, herzliche Einladung für der Blind-Audition. Und da und dort kommst du nach Berlin und wir schicken dir dann bald deinen Song zu, den du singst und dann let's go. Na?
Ach, den Song konntest du nicht selber aussuchen?
Nein.
Ah, okay. Na krass. Weißt du, nach welchen Kriterien das vergeben wird, dieser Song?
Nein. Auch nicht. Weiß, dass ich, also ich durfte aus einer großen Anzahl von Songs durfte ich auswählen und es wurde dann nochmal ein anderer Song genommen.
Okay.
Du, liegt vielleicht auch immer daran, was auch gerade so für neue Songs, Künstler gerade auch am Start sind. Das, ja.
Okay. Also beim Autowaschen kriegst du Bescheid, jo, bist bei den Blind Auditions. Das war im Juni, hast du gesagt?
Ja, Juni 2018.
Und wann ging es dann los letztendlich?
Kurz in der Woche danach und dann Blind Auditions und man unterschreibt natürlich auch einen großen Vertrag und so. Man weiß, sobald dieser Buzzer, dann greift auch der Vertrag und dann ist man in der Show drin. Und bei mir hat es ja sehr lang gedauert, bei meiner Blind Audition. Ich glaube, erst in den letzten 20 Sekunden haben sich dann Michael Patrick Kelly und Michi und Smudo von den Fantastischen umgedreht.
Boah, was ist das für ein Gefühl? Also das stelle ich mir richtig schlimm vor. Du stehst da, denkst so, yo, ich muss die jetzt irgendwie überzeugen, nur mit meiner Stimme, die sehen mich nicht. Und dann merkst du so, ja, warum dreht sich da keiner? Ich meine, da sind ja Sekunden, sind ja wie Stunden, oder?
Voll. Aber das war nicht so schlimm. Das Schlimmste war eigentlich, als ich dann reden musste, weil ich hatte damals noch so einen krassen sächsischen Akzent und auf das Singen konnte ich mich vorbereiten. Ne? Es wurde auch ein paar Mal mit der Band geprobt, ich glaube 2-3 Mal und so singen, performen, das wusste ich, ja gut, jetzt, wenn ich nichts verkacke, in dem Sinne, machst du dein Ding und entweder denen gefällt es oder nicht. So.
Ja.
Und solange du da jetzt nicht irgendwas ganz Schlimmes machst, dann haben wir da eine gute Zeit gehabt, alle fanden es schade, dass du nicht weitergekommen, eine gute. So, ne? So, da gab es ja erstmal nichts falsch zu machen in dem Sinne. Aber sobald halt die Buzzer drauf fielen, dann ging der Puls richtig hoch.
Echt?
Weil ich so dachte, okay, boah, krass, jetzt bist du eine Scheiße, jetzt musst du mit denen reden. Oh weh, oh krass. Ja, und das,
Aber du konntest noch zu Ende singen, also warst jetzt nicht völlig abgelenkt, also warst schon Profi genug.
Ich habe durchgezogen, habe mich sichtlich gefreut, man hat es dann schon gesehen, wie ich auch währenddessen gejubelt habe. Aber ich habe das durchgezogen und dann, war ich dann in der Show.
Krass. Wow. Wer war, hat dich begleitet noch dorthin zur Show?
Meine beiden Trauzeugen. Einer davon ist mein Gitarrist. Mhm. Meine Frau, meine Eltern, meine Brüder, Freunde vom Studium.
Mhm.
Mein Schwager war auch mit. Also schon. Wir waren immer, das ist immer lustig, wir waren immer die größte Truppe da.
Wer ist auch die Belgier mit dabei?
Ja, ich habe, so von der Familie und Umfeld kann ich immer alle Karten, die es da frei gab, die habe ich immer absolut ausgenutzt. Und wir waren wirklich immer eine der größten Gruppen mit.
Was? Okay, und dann
die Hut aus dem Erzgebirge rückt an.
Sehr cool. Und dann hast du, okay, ich bin in der Show. Und was passierte dann danach? Also habt ihr dann irgendwie gefeiert oder habt ihr mit dem Coach euch dann getroffen oder was ist dann passiert?
Der Erzgebirge an sich ist ein sehr demütiger Typ. Und ich weiß es noch, also richtig gefeiert. Ich weiß, meine Band hat immer gesagt, ach Samu, hey, ganz entspannt. Das ist doch jetzt erst hier Blender Vision und dann.
Wir haben noch nicht gewonnen.
Heb mal, ja, du wirklich, heb mal jetzt nicht ab, Odikto, na, ganz entspannt. Und boah, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Das Ding war, glaube ich, dass wir am nächsten Tag noch standesamtlich geheiratet haben.
Oh.
Also, ja, war wild. Also war eine ganz wilde Zeit. Und deswegen, ich habe mich schon gefreut. Man durfte das ja aber auch noch nicht sagen, weil, durfte man das schon sagen? Nee, das war eine Aufzeichnung. Ja. Richtig. Man durfte es noch nicht sagen. Es wurde ja später erst ausgestrahlt.
Auch blöd, ne? Du gehst ja überall mit deinen Freunden und dann, ja, psst, nee, niemand was sagen. Und alle fragen, ey, Samuel, wie ist das? Ja, nichts sagen. So.
Ne, genau. Und das war, das war krass. Schon krass. Auch bei den Ausstrahlungen dann immer. Man weiß ja schon, man kommt weiter und die anderen wissen es noch nicht. Ja. Ja, also groß gefeiert haben wir, glaube ich, nicht. Okay. Wir haben uns gefreut und haben immer schöne Bilder gemacht dann vor den Studioräumen mit den Leuten, die da waren. Also einmal, ich weiß noch, ich glaube, das war mal Halbfinale oder Finale, waren bestimmt 60 Leute da. Es war wirklich... Man trifft sich halt in Berlin dann, ne? War echt schön.
Cool. Und dann war wahrscheinlich irgendwann der Moment, wo es dann ausgestrahlt wurde. Ich weiß jetzt nicht, welche Reichweite das hat, aber plötzlich haben es ja Millionen von Menschen in Deutschland gesehen. Und irgendwann
also kam ja wahrscheinlich bis 2,5 Millionen.
Ja, ja. Irgendwann kam ja der Moment, wo man schon irgendwie dich angesprochen hat. So, Mensch, Sabbel, ich habe dich im Fernsehen gespielt. Wahrscheinlich auch irgendwelche fremden Menschen, die dann irgendwie grinsend an dir vorbeigelaufen sind oder so. Ich kenne dich irgendwie, ne? So, kann sich da noch dran erinnern, wo du gemerkt hast, so, ach du Scheiße, die Leute erkennen mich jetzt?
Das war echt wild. Also, wir sind aufgrund des Studiums meiner Frau dann nach Stuttgart gezogen, direkt nach The Voice. Und ich im Nachhinein, ich wollte immer nie weg, ich wollte nie weg aus dem Erzgebirge. Für mich war das echt ein großer Schritt. Aber ich war dann eigentlich auch dankbar, weil es einfach zu viel war. Ich weiß noch, als ich zu Hause war, ich konnte ja wirklich nicht mal an die Tanke, ich konnte auch nicht in den Supermarkt gehen, ohne erkannt zu werden. Und meine beiden Brüder haben darunter, glaube ich, auch ein bisschen gelitten in der Zeit, weil die mir sehr ähnlich sehen.
Oh.
Und die wurden ja auch oft angesprochen, ne? Und dann zum Teil die Enttäuschung, ach, du bist ja gar nicht. Oder so, ah, erzähl doch mal. Und dass der Fokus dann nur auf mir lag und dass zum Teil dann so Presse vor der Tür stande und Leute aus meiner nächsten Umgebung auf einmal die versucht wurden, in die Öffentlichkeit auch zu ziehen ein Stück weit, das hat uns ein bisschen überrollt. Mhm. Also für mich war das, ich wurde gebrieft auch von The Voice, so das kann es passieren und Umgang mit Presse und wie antwortet man auf Fragen, die man nicht beantworten soll, so weit davor. Aber mein Umfeld ja nicht.
Nee.
Und Dorfumfeld, die, also, wenn er mal die lokale Presse da ist, ist es schon Puls auf 180. Aber wenn dann irgendwie größere, renommierte Zeitungen kommen, zum Teil auch aus dem privaten Bereich, die dann sehr hartnäckig auch sind in ihrer Berichterstattung, die natürlich Schlagzeilen brauchen, das hat uns schon ein bisschen überrumpelt, muss ich ehrlich sagen.
Mhm. Und du warst ja zu der Situation, in der Situation warst du ja noch im Studium, glaube ich, ne? Also bei The Voice, hast du dann irgendwie erstmal ein Semester freigenommen oder was war da?
Genau, ich hatte meinen Bachelor schon abgeschlossen, war im Masterstudium und habe dann 2 Urlaubssemester genommen. Das war dann, glaube ich, das Jahr 2019 habe ich 2 Urlaubssemester genommen und habe dann gemerkt, ich werde nicht wieder zurückkommen, einfach weil es zeitlich nicht geht und weil einfach so viel sich geändert hat, dass ich dann auf Anfrage der Hochschule, so, weil der Studiengang wurde tatsächlich auch eingestellt.
Oh.
Bist du der Einzige? Nee, aber es wurde umgestellt. Er gab dann einen neuen Master und so. Und dann ich gefragt wurde, ob ich den jetzt noch machen will. Weil es steht mir natürlich zu oder stand mir zu, das zu machen, aber ja. Und dann habe ich das dann abgebrochen. Aber ich habe es nie bereut. Ich habe ja einen Abschluss auch. Und bin ich tatsächlich Studienabbrecher, was irgendwie nicht so richtig passt zu meiner Biografie. Aber
weil du ja sehr ehrgeizig bist, hast du am Anfang gedacht. Ne?
Ich wollte das immer durchziehen. Ich habe mich so geärgert, damals mit 1,3 das abzubrechen.
Oh,
wollte das nicht. das war echt nicht cool. Und ich hatte nur noch die Masterarbeit und noch die Verteidigung und noch so eine Prüfung. Also war nicht mehr viel. Das war ärgerlich. Aber bereut habe ich es tatsächlich nie.
Okay. So, und dann hast du ja irgendwann gemerkt, okay, ich komme hier weiter. Und dann irgendwann mit dem, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welches Lied es war, womit du gewonnen hast.
In diesem Moment von Roger Cicero.
Ah ja, genau. Auch ein sehr schwerer Song eigentlich auch noch, ne? Und dann irgendwie Standing Ovations habe ich dann gesehen, genau. Und dann hast du das Ding tatsächlich gewonnen. Also das ist ja dann auch nochmal was ganz anderes. Also einmal, ich komme in diese Show, wo du sagst, ja cool, endlich mal, ne, hier schön Fotos machen, Selfie, schönes Studio, Leute, alles, was ich nur aus dem Fernsehen kenne. Cool, das mal mitgemacht zu haben. Aber irgendwann hast du ja gemerkt so, ich glaube, ich komme hier ein Stück weiter. Und irgendwann hast du wahrscheinlich auch das Gefühl gehabt, so, ich könnte das echt schaffen hier. Ne? Was war das für ein Moment? Oder wann war das, wo du gedacht hast, ich glaube, ich habe eine Chance hier?
Sorry, ich habe nur die Hälfte der Fragen. Ne?
Ja, ist manchmal ein bisschen abgehackt hier. Genau, also wann war der Moment, wo du gedacht hast, so, ich glaube, ich könnte hier gewinnen? Und wie war dieser Moment?
Das war tatsächlich im Halbfinale, nachdem ich den Song von Herbert Grönemeyer gesungen habe, Der Weg. Da kam dann danach meine Mama auf mich zu und hat gesagt, ey Samu, ich habe echt Angst, dass du gewinnst.
Ich habe Angst? Okay, wovor hatte sie denn Angst?
Na, sie hatte Angst, dass sie dann ihren Sohn nicht mehr sieht.
Oh.
Und sagt, ey, du bist dann ja dann weg und du bist dann auf Tour und dann passiert ja alles Mögliche. So ist es ja dann oft zum Teil gekommen. Ich war dann schon 2 Monate einfach weg, aber nicht so krass, wie sie es vielleicht befürchtet hat, im Sinne von, oh, der lebt jetzt nur noch in Berlin und der kommt ja alle 3 Jahre mal nach Hause und fliegt hier mit seinem Privathelikopter ein. Keine Ahnung, was für Gedanken da damals waren. Aber ja, das war schon verrückt. Ich glaube, ja, meine Mama hatte da schon ein gutes Gespür dafür, was passiert. Ist auch meine härteste Kritikerin immer gewesen. Und als sie das dann gesagt hat, sie hat Angst, dass ich gewinne, dann wusste ich, oh, ja, jetzt wird's ernst.
So, und dann hast du gewonnen und dann muss man ja eigentlich, also ich habe da ja keine Ahnung von, aber ich stelle mir so vor, du bist ja wahrscheinlich, wie man so schön sagt, wie in so einem Film. Also was dann kam, das war ja wahrscheinlich Schlag auf Schlag, sind da wahrscheinlich 1000 Dinge auf einmal passiert, oder?
Ja, ich weiß noch, also so richtig weiß ich, danach war Aftershow-Party, dann ging es richtig ab noch. Aber für mich nur bis, glaube ich, ich habe 2 Stunden geschlafen die Nacht, weil ich musste dann früh zum Frühstücksfernsehen und dann direkt auf Tourvorbereitung an die Ostsee, 1 Woche proben und dann 1 Monat Tour, hatte irgendwie 1,5 Tag Weihnachten. Und dann, ich weiß noch, an dem Tag danach habe ich irgendwie 25 Interviews geführt.
An einem Tag?
Ja, ich habe eine Liste gekriegt.
Hattest du jetzt schon eine Assistentin oder so?
Ja, die hat sich dann nach. Das ist, musst du dir vorstellen. Du gewinnst die Show. Auf einmal stellt sich mal vor,
wir haben jetzt deine Assistentin.
Wir haben auch 5 Mal der hat zusammen gearbeitet. Hey, ich bin jetzt deine Managerin. So, und ist eine ganz, also auch eine richtig gute Spoilerin geworden. Also richtig cool auch. Coole Geschichte. Hat damals so, ich habe jetzt eine Managerin. Okay, krank. Alles klar. Und dann, ja, hier, Liste. Morgen kommen irgendwie 25 Interviews und ruf mal bitte anonym die und die und die Nummer dann halt an. So. Und dann ist halt, das ist hier die Bild und das ist hier das und das ist der Fokus und Sternen, was auch immer da alles so für große Namen da stehen, die du sonst noch aus dem Fernsehen kann oder so. Ja, du telefonierst dann morgen mit denen. Und das und das sagst du nicht. Also im Sinne von, das, wenn dir das zu privat ist, irgendwie so über Familie, weil das wollen die bestimmt wissen. Aber genau, so sei da entspannt. Und mich konnte ja auch keiner begleiten. Ich saß dann im Zug an die Ostsee und ja, habe dann die Interviews da gehalten.
Mhm. Krass. Und war das ab da an, also kannst du das Gefühl irgendwie beschreiben, also hat dir irgendwas Angst gemacht oder war das einfach nur eine Menge Spaß, die du einfach nur hattest oder war es Stress oder wie würdest du es beschreiben, diese Zeit, gerade diese 2 Monate?
Respekt, ganz viel Respekt. Ich habe das ganz ernst genommen und ich glaube, ich habe es nicht wirklich genießen können. Wenn ich jetzt nochmal so auf dem Level unterwegs wäre mit Nightliner und jeden Abend 2000 Leute und du gibst immer viel, weiß nicht wie viele, 200 Autogrammkarten, die Leute jubeln, schreien dir nach. Für mich, ich habe es immer sehr, sehr, sehr ernst genommen und auch sehr darauf geachtet, dass meine Leistung erstmal im Mittelpunkt steht. Das war mir immer sehr wichtig. So, okay, ich habe es jetzt gewonnen, aber die Leute bezahlen auch viel Geld und so. Also irgendwie so die erzgebirgische Erdung, die ist nicht verloren gegangen. So, es war dann so, ja, okay, ich, mein Job ist es ja abends zu singen. Ich mache das mega gern und ich liebe es zu singen. Ich würde sagen, dass ich ein sehr nüchterner Mensch bin, so emotional, aber dass ich durch die Musik etwas was teilen kann, was ich sonst nicht teilen kann. Meine Emotionen.
Ja, weil du einen Weg halt durch die Musik findest, durch das die Texte vor allem auch, ne, dass du sagst, okay, dadurch kann ich es ausdrücken, was mir sonst vielleicht schwerfallen würde, wenn ich mit jemandem drüber rede, einfach nur, ne?
Ja.
Genau. Okay, also 2 Monate Respekt, so hast du es beschrieben, und du wolltest professionell sein und so weiter. Und dann hast du ja vorhin auch gesagt, okay, Familie ist mir sehr wichtig. Du bist ja dann irgendwann hoffentlich wieder zurück oder bist ja wahrscheinlich wieder zurück zur Familie. Deine Mutter hatte ich wieder gesehen nach 2 Monaten. Wie hat deine Familie grundsätzlich darauf reagiert, dass du jetzt dort so im Mittelpunkt bist und so eine absolute, ja, über Nacht sozusagen fast, also es hat natürlich ein paar Monate gedauert, aber dass du jetzt so eine krasse Karriere jetzt gestartet hast?
Das ist eine gute Frage für meine Familie. Mhm. Wie sie es erlebt haben. Ich kann dir nur sagen, was ich so gespürt habe, was ich so erlebt habe, ist, dass die natürlich ultra stolz waren, ne? So cool, einer aus unserer Familie, vielleicht auch das Erzgebirge an sich, einer aus dem Erzgebirge. So vielleicht, und noch größer, einer aus dem Osten. Ne? Ja. Dieses, bei Castingshows sind ja, wenn Leute aus Ostdeutschland stattfinden, ja oft aus Metropolen wie Leipzig, Dresden, also Metropolen, Großstädten wie Leipzig, Berlin oder Dresden. Aber der kleine Junge aus dem Dorf, das war neu.
Ja.
Und ich glaube, mit mir haben sich viele identifiziert.
Cool.
So der Professor, der mich da hingeschickt hat gesagt, sag mal, du hast eine Ausstrahlung wie so ein Supermarktverkäufer. Nix gegen Supermarktverkäufer. Aber der hat gesagt, du fällst ja null auf. Du bist ein total atypischer Künstler. Ich weiß noch, ich saß noch bei Universal dann ein paar Wochen nach dem Sieg und da sagte mir auch dieser General Manager, du bist so ein atypischer Künstler. Also du bist nicht so, du hebst dich jetzt nicht ab dadurch, dass du irgendwie anders sein willst, sondern du bist relativ normal. Und vielleicht wird das auch so eine hohe Identifikation für viele aus dem Erzgebirge und ich glaube für meine Familie auch so. Zum einen das, aber zum anderen auch, okay, es ist doch alles anders. Es ist ja doch einer hauptberuflich Musiker und nicht nur im Sinne von regional bekannt, sondern den kennen jetzt irgendwie alle und der ist halt so unterwegs und auf einmal so viel Licht auch auf unsere Familie und so viel spot on. Und ich finde es total, glaube ich, die größte Herausforderung unseres Lebens ist nicht unsere Dunkelheit, sondern unser Licht. Und ich fand es total interessant. Also wenn du bestrahlt wirst in allen deinen Facetten, dann werden ja auch alle Dinge gezeigt, die du vielleicht nicht zeigen willst. Vielleicht auch nicht hundertprozentig okay sind. Ne? Und dann überlegst du so, kann man das so sagen? Oder muss ich hier was optimieren oder was auch immer? Und ich glaube, das ist schon, ich wurde da so reingeschmissen. Und es war schon auch ein Prozess, erstmal damit klarzukommen. So, dass auf einmal alles, was ich sage, was ich denke, das hat eine Relevanz, das hat einen Impact. Und das ist eine Riesenverantwortung,
ja.
Wo ich heute finde, auch bei Influencern zum Beispiel, eine Riesenverantwortung. Hey, du sprichst einfach ins Leben von Menschen und die nehmen sich das an. Wie verrückt ist das eigentlich?
Ja.
Genau, das war jetzt viel von mir natürlich. So, aber ja, ich glaube, meine Familie war sehr stolz, aber ich glaube, es hat für uns alle lange gedauert, das einzuordnen, was da wirklich passiert ist.
Okay, jetzt hast du ja gesagt, okay, 2017 hattest du die Diagnose Diabetes und das hat auch dich an Gott noch weiter rangeführt. Jetzt hast du 2018, 2019, dann fing das plötzlich an, plötzlich warst du ein Star oder bist ein Star. Und wie passt das zusammen mit, ich bin ein gläubiger Mensch und also das ist ja etwas, was man nicht vermutet, dass man sagt, okay, also man stellt sich immer so vor, Musikbusiness, das ist ja so das harte Kohle-Business und da geht es ja um Fettkohle und so weiter. Und das würde man jetzt nicht zusammenbringen mit, ich bin ein gläubiger Christ oder so. Wie passt das für dich so zusammen?
Das ist interessant, die Frage so Musikbusiness und Glaube widerspricht sich erstmal an der Oberfläche. Ja. Ich denke eher, dass nicht eher. Ich denke schon, dass es mega viele Herausforderungen gibt. Also ich war und bin ja auch auf, also ich bin als Christ auch auf christlichen Veranstaltungen. Nicht im Rahmen von Gottesdiensten, aber auf christlichen Veranstaltungen. Ich bin aber auch auf nicht christlichen Veranstaltungen. Und ich merke schon, dass da manchmal einfach auch ein anderer Wind weht, ne? Und dass da auch andere Werte kommuniziert werden. Und das war schon eine Herausforderung, wo ich auch merken, oder wo ich auch selber gemerkt habe, naja, aber manche Dinge, die wir in der christlichen Bubble aufmachen, die sind auch komisch. Ich habe so gemerkt, das Prinzip der falschen Demut, habe ich es genannt. Wir wissen, dass wir eigentlich Dinge gut können, aber wir stellen unser Licht unter den Scheffel aus Angst davor, als Egoist oder als überheblicher Typ wahrgenommen zu werden. Ist mein Gefühl. Ja. So bin ich groß geworden. In Kombination noch mit, im Erzgebirge singen die Jungs nicht, sondern ich gehe zur Feuerwehr, wie du es vorhin gesagt hast. Ein Fußball oder mach irgendwas. Ne?
Ausball.
So, das passt irgendwie auch nicht. Ja, genau, schon Gott da. Das passt nicht ins Umfeld. Mhm. Und da hat sich so eine, würde ich sagen, falsche Demut entwickelt, die im Laufe der Jahre in eine echte Demut gewandelt wurde. Im Sinne von, ich habe ein krasses Talent von Gott geschenkt bekommen. Punkt 1. Aber ich habe auch unfassbar viel geackert, um dieses Talent sichtbar werden zu lassen. Das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt irgendwie sagen kann, ich bin der Geist, sondern ich habe immer noch dieses Talent geschenkt bekommen. Und deswegen, ich sehe es eher als Verantwortung, so, ne, wie es gibt ja so ein Gleichnis von den Talenten, das nicht zu verbuddeln, sondern daraus was zu machen. Und das möchte ich gern zeigen auf Bühnen. So, und so funktionieren Bühnen.
Ja.
Und ja, da konnte ich auch viel lernen. Nur von dem Business, Musikbusiness, was das bedeutet, sich ins Licht auf Bühne zu stellen. Klar, gibt's einfach herausfordernde Sachen. So, Umgang mit irgendwie Ehe oder anderen Werten oder Alkohol oder Drogen oder so, die klassischen Dinge. Ne? Da sieht man ja immer wieder Dinge und Bird-Dinge, aber ich glaube, da hat sich auch schon viel gewandelt in den letzten Jahren, auch in dem Pop-Business, wo ich unterwegs bin. Das sind ganz viele Leute richtig, richtig gesund, würde ich sagen, und sehr, sehr ja, kuschel auf unterwegs.
Okay, aber dann ist das ja im Prinzip etwas, wo du sagst, naja, ich zeige euch mal, dass das sehr wohl zusammenpasst und ich zeige euch mal, dass es eben nicht nur, also weil es sind ja zwei Worte, Musik und Business, also das eine ist das Business, wo man sagt so, yo, da kann man richtig fett Kohle machen, kann man so sehen, und das andere, Musik ist ja auch immer noch eine Kunst. Und man sagt so, okay, ich nutze diese Kunst, weil das meine Talente sind, um eine Botschaft auch vielleicht irgendwo rauszubringen. Nun hast du auch irgendwo, habe ich gelesen, hast du gesagt so, ich wollte gar nicht über Gott reden, aber wenn mich einer fragt, rede ich natürlich darüber. Also es war nicht deine Intention, jetzt zu sagen, so, und wenn ich jetzt bei TheVoice.com komme, dann kann ich den Leuten mal allen von Gott erzählen, dann kriegen die alle nur noch Bibelverse um die Ohren gehauen, aber so war es ja nicht, sondern deine Intention war eine andere, ne?
Richtig, ich finde es tatsächlich auch sehr schwierig. Ich habe da oft auch Kritik gekriegt aus christlichen Kreisen. Warum hast du jetzt nicht mehr gesagt? Und es ist so vom Glauben abgefallen, weil er nicht in jedem zweiten Satz irgendwie das Wort Gott, Jesus, ein Heiliger Geist verwendet. Ich denke mir so, was ist die Motivation da jetzt? So, weil das führt doch eher zu Abgrenzung. Mein Gedanke ist es wirklich, dass ich bin tatsächlich auch im Süden von Sachsen in vielen Evangelisationen groß geworden und hinterfragt es heute auch. So dieses, wir hauen da mal was hin. Statements, Glaubenssätze, Angstmacherei und so weiter und so fort. Ich will nicht ins Detail gehen, aber letztendlich ist es doch eher nur eine Abgrenzung einer Bubble.
Ja.
Was dort geschieht. Nach dem Motto, friss oder stirb. Glaubt das oder halt nicht. Und das ist nicht mein Ansatz. Null. Und ich finde auch tatsächlich, wenn man in die Bibel guckt, das war auch nicht der Ansatz von Jesus.
Nee.
So, ich bin Christ. So.
Ja.
Und ich bin Musiker, der das versucht, genauso wie jeder andere auch seinen Job tut, als Handwerker, als Bankmitarbeiter, als Lokfahrer, was auch immer, den Job so gut wie möglich zu machen. Und natürlich ist da noch eine inhaltliche Ebene mit drin, ist klar. Ich erzähl aus meinem Leben, ich erzähle das, was mir wichtig ist, aber ich stelle das als ein Angebot hin. Und ich sage so, ey, das, und ich bin fest davon überzeugt, dass die Sachen richtig sind. Ja, ist mir wichtig. Aber nicht mit diesem Absolutheitsanspruch, wie ich es oft erlebt habe, so, ja, das ist die Wahrheit, entweder du glaubst jetzt oder nicht, dann bitte Freunde oder halt nicht. Und ich finde eher, die Gespräche, die kommen ja dann, wenn man gemeinsam Leben teilt oder Backstage teilt.
Ne? Oh ja.
Oder Bus teilt, Bandbus teilt oder was auch immer. Und das ist zumindest der Ansatz, wie ich unterwegs sein möchte.
Das würde mich ja auch nochmal interessieren. Was hast du denn da für Erfahrungen gemacht, gerade in dieser Musikbusiness-Welt? Hast du ja mit unterschiedlichen Menschen auch zu tun, mit Managern, mit Produzenten, mit Leuten, die irgendwie Touren begleiten und so weiter. Also alle, die du dort in deinem beruflichen Kontext so getroffen hast. Was hast du da für Erfahrungen gemacht, wenn das Thema Glaube da irgendwo aufgepoppt ist? War das irgendwie immer komisch oder was war denn?
Und ich habe einmal eine sehr ablehnende Situation erlebt, ich war auf dem Kreuzfahrtschiff und war Gastkünstler quasi da. Das gab es so während der Pandemiezeit, dass man als Gastkünstler mit meinem eigenen Repertoire quasi auf dem Schiff spielen durfte. Und dann, weiß ich noch, waren ein paar italienische Tänzer quasi da und so, also verschiedenste Leute. Es wurde halt so Englisch gesprochen. Ich kann nicht so gut Englisch. Und dann wurde ich so gefragt, ja, was machst du, also so The Voice krass gewonnen und so, machst du das hauptberuflich? Und da habe ich gesagt, ja, ich mache es tatsächlich hauptberuflich, ich habe auch vorher noch, warum auch immer ich das gesagt habe, Religionspädagogik studiert. Und einer dieser Tänzer hörte das Wort Religion und sagte so, oh, da bist du richtig falsch, kannst du gleich wieder gehen. So ein bisschen lustig, aber schon mit so einem Ernstton. Und dann wusste ich so, ah, okay, anscheinend stößt nur, dass ich das Wort Religion, was ich auch gut nachvollziehen kann, ne, weil es bei vielen Leuten einfach so Regelbefolgung und was auch immer da mit ist, so nur so, was da alles so kommt. Religion, so menschengemacht ist irgendwas. Und da habe ich gemerkt, okay, hier ist jemand sehr ablehnend, so. Aber das war dann irgendwie nicht weiter Thema auf der Reise. Das war eher so, ja.
Okay.
Mal kurz den Satz, so, ohne das, ja, aber das ist dann halt so passiert. Und da habe ich ja aber niemand darüber gesprochen, von daher, boah, machen wir halt hier auch mal so ein Thema auf. aber sonst bin ich tatsächlich eher sehr, eher interessiert.
Ja.
Ich weiß noch, ich habe meinen Battle-Partner, der ist Muslim, ehemaliger Battle-Partner bei The Voice, gegen den ich quasi angetreten bin, der ist Muslim und ich weiß noch, wir saßen einmal abends in seinem Auto und haben lange über unseren jeweiligen Glauben so gesprochen und ich fand es total interessant. Ich würde eher sagen, dass all diese Begegnungen meinen Glauben eher gestärkt haben als geschwächt, weil merkt man erstmal, wo man einfach nur blind Tradition befolgt, man was so eigene Dinge sind, die einem wichtig sind.
Ja.
Ja, und Sprachfähigkeit ist extrem wichtig. Und ja. Das habe ich da gelernt.
Krass. Und konntest du mit Leuten auch ins Gespräch kommen, wo du weißt, sonst würden die nie mit jemandem über Gott reden, aber weil du halt mit denen in Kontakt warst, dass sie dann doch mal jemanden hatten und gesagt haben, so Mensch, Samuel, erzähl doch mal.
Da weiß ich noch, dass ein Mädel quasi, die mit war, die war vollkommen fertig. Ihre Stimme hat nicht mehr mitgemacht. Die Leute haben sie ausgebuht und es war nicht so cool. Das war, glaube ich, in der Big Box Kempten oder so, eine große Veranstaltungslocation und da war sie echt fertig. Und dann haben wir danach gesagt, ey, kann ich für dich beten? So. Und die fand es voll cool.
Krass.
Hat ihr voll Kraft gegeben da. Aber so konkret, dass mir da jemand gespiegelt hat, ich konnte ja noch nie mit jemandem darüber reden, weiß ich gar nicht genau. Das müsste derjenige auch gesagt haben dann, ne?
ja, also ich nehme dich wahr als jemand, der einfach sagt so, ich bin halt Christ und das gehört halt dazu. Und wenn jemand Samuel singen hören will, muss er halt auch damit rechnen, dass der, wenn er ihn fragt zumindest, dass er sagt, ich bin Christ und so weiter. Also dieses, wie soll ich sagen? Ich hatte vor einigen Jahren hatte ich mal so eine Begegnung mit amerikanischen Missionaren, die dann sagten so, das ist aber komisch hier mit euch Deutschen, weil im Land von Martin Luther, ist ja auch sogar Ostdeutschland, kann man auch noch dazu sagen, im Land von Martin Luther reden die Leute nicht über Glauben und über Gott und so weiter. Das fanden die irgendwie komisch, total komisch, ne? So, und jetzt Bist du einer, der sagt so, ja, pff, wieso? Also wenn einer sagt, ich bin Moslem, sagt er, er ist Moslem. Wenn mich einer fragt, ich bin Christ, bin ich halt Christ. Und wenn einer wissen will, wie das ist, dann rede ich halt darüber. Was glaubst du, vielleicht hast du so ein Gefühl dafür oder so eine Ahnung, dass du sagst so, warum ist das eigentlich so in Deutschland, dass man über alles Mögliche reden kann? Du kannst ja zum Beispiel auch sagen, ich mache einen Retreat, ich messe meine Chakren, ich mache Yoga, dies, das, jenes. Aber Glaube und Jesus, nee, das sind Vokabeln, darf man eigentlich nicht verwenden so. Also hast du da irgendwie eine Antwort, dass du glaubst, warum das so ist?
Das ist eine schwere Frage. Es ist natürlich in Ostdeutschland anders wie in Westdeutschland. Ich habe 2 Jahre bei Stuttgart gewohnt, deswegen kann ich das ein bisschen einschätzen. Auch wenn es nur 2 Jahre waren, genau. hat sicherlich auch was mit der DDR-Vergangenheit zu tun. Dass man ja nicht, also soweit ich das, bin 94 geboren, ich sag's nochmal, ne? Also nur von Erzählungen, aber dass man das nicht so frei leben und äußern konnte, glauben. Das heißt, das sitzt ja tief in den Köpfen der Menschen drin. Wenn Glaubensthemen sind Privatsache, Punkt. So, wir sprechen da nicht offiziell drüber, sonst gibt's auf den Deckel. Und selbst wenn es nicht mehr artikuliert wird, das ist ein Gefühl, was da drin steckt. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch ein unangenehmes Gefühl, dann darüber zu sprechen, weil es könnte ja Ablehnung geben.
Okay.
Vielleicht. So, das ist eine Idee. So. Und dann leben wir natürlich auch in einer, glaube ich, säkularisierten Gesellschaft.
Mhm. Die
sowieso ganz viele Sachen einfach in Frage stellt, was Institutionen angeht. Und wir haben ja in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten Kirche immer als Institution verstanden. Deutsche Kirche, evangelische Kirche. So aus dem Haus gehst du hin, alles irgendwie fein strukturiert, so ist halt eine Institution. Und ich glaube, jetzt ist gerade eine Zeit, wo alle Institutionen, sei es, irgendwelche Ämter, alles, was größere Institutionen sind, fangen an, kritisiert zu werden. So.
Ja, verstehe, ja.
Weil zu bürokratisch, zu unflexibel, was auch immer. Das Gesamtding an sich wird kritisiert. Und so genau, ist ja Kirche gerade auch in der Krise einfach. So, und ich glaube, ich lebe, glaube ich, auch in einer Generation, die viel mit Tradition prägt, die sagt, bloß weil ihr jetzt 500.000 Jahre immer die gleichen Lieder gesungen habt, mache ich das nicht mehr mit.
Ja.
Also, außer, ich hatte da mal eine Diskussion mit meiner Frau lange Tube, ne? Ich bin ja da groß geworden mit Orgel und Kuh, ne? Und für mich ist das was, ich kann da connecten, ne? Das ist jetzt nicht, dass ich sage, das gibt mir nichts. So, aber ich konnte es erst nicht verstehen, dass meine Frau gesagt hat, die ist erst, als die so Jugendliche war, auch zum Glauben gekommen. Und gesagt, was soll das hier? Ich verstehe das nicht. Das klingt für mich nicht cool. Das ist für mich irgendwie inhaltsleer. Das ist nur eine Form. Und, ja. Und wenn es nur das ist, dann ist es auch Quatsch. Und dann kannst du das nicht in Leute hinein indoktrinieren. Dann zum Motto, diese Form ist aber jetzt richtig.
Ja.
Nee. So, wenn der Kern flüssig bleibt, ne? Wenn man sagt, okay, so, wir können immer wieder in verschiedene, also nach außen hin, ne? Okay. Wir haben verschiedene Formen. Man wird nicht fest nach außen. Also Kern nach außen, ne? Bleibt es ja lebendig. So, dann kann man ja immer wieder drüber reden, wenn man andere Formen findet, ne? Dass irgendwie das Thema Glaube auch in anderen Formaten stattfindet.
Cool.
Ja.
Also kannst du Menschen sozusagen verstehen, wenn sie sagen so, ich kann mit Kirche nichts anfangen. Also so geht's mir zumindest auch regelmäßig. Ne? Gerade das, was du beschreibst, wenn du sagst so, ja, das, also Kirche ist für mich halt eine alte, jahrhundertealte Tradition, Institution. Orgel ist nicht mein Ding, harte Kirchenbänke sind nicht mein Ding und was weiß ich, ne? Oder irgendwelche Liturgien vielleicht. Hast du vielleicht auch manchmal das Gefühl, dass du denkst, so, ich meine, du bist ja aktiver Christ, weiß ich von dir, unterwegs auch irgendwo und hast du manchmal das Gefühl, dass Christsein oder Glaube, dass es irgendwie in der Gesellschaft manchmal einfach falsch verstanden wird, dass die gar nicht sehen, was es sein könnte?
Das falsch verstanden wird oft, weil letztendlich machen ja Menschen Erfahrungen, oder letztendlich deuten ja Menschen aus den Erfahrungen, die sie gemacht haben, auf eine Sache. So. Und wenn du als Kind irgendwie mal getauft und konfirmiert wurdest und danach oder währenddessen irgendwie nur komische Sachen erlebt hast, weil es dann langweilig war, weil irgendwie mal irgendwelche Sachen mitmachen musste und das alles irgendwie keinen Sinn gemacht hat für einen, ich kann das total nachvollziehen, dass man merkt, ich verstehe das nicht. Und ich, also immer dann, wenn man Kirche als Institution oder als, ja, man macht ja auch Erfahrungen mit Menschen.
Ja.
Und wir leben es immer mit, Menschen machen Fehler. Menschen machen krasse, schlimme Fehler. Auch in der Kirche krasse, schlimme Fehler. Und das sind immer wieder auch Punkte, wo Menschen dann Abstand davon nehmen. So. Mhm. Das ist das eine. Ne? Aber Kirche versteht das etwas, wo Menschen, die auch an einen gleichen Gott oder an den Gott, der Jesus und der Heilige Geist und Gott Vater ist, glaube, dann ist es irgendwie ein Gemeinschaftsgedanke Kirche. Dann ist es jetzt nicht etwas Institutionalisiertes. Und das finde ich dann schon interessanter.
Cool. In deinem Lied Geschichten sagst du, viele Momente ziehen vorbei, doch die aus Gold packe ich mir ein. Was sind deine Goldmomente, die du schön eingepackt hast?
Ja, schön. Meine Hochzeit, der Tag, als meine Tochter geboren wurde, der Tag, als ich Trauzeuge sein durfte und Freunde geheiratet haben. Aber so, das sind so große Sachen, aber auch irgendwie kleine Sachen. So, der Tag, wo wir gemeinsam als Familie mal in Urlaub gefahren sind. Oder die Zeit, die wir da gemeinsam verbracht haben. Der Tag, als irgendwie jemand was abgeschlossen hat, meiner Brüder was geschafft hat. Also, ne, so, das sind so goldene Momente, die ich mitnehme.
Wow. Das ist spannend, dass du genau diese Sachen erzählst von Menschen in deiner Familie, von Menschen, die dir wichtig sind. Und dass du eben nicht gesagt hast, ja, meine Goldmomente, was mit Sicherheit wahrscheinlich auch ein schöner Moment war, aber mein Goldmoment war, als ich The Voice gewonnen habe, dass du das dem sozusagen, ja, unterordnest wahrscheinlich. Das Lied geht am Ende irgendwie noch weiter, oder es gibt so ein Refrain, wo es heißt, will Geschichten erleben, die beflügeln und berühren, die wirklich was bewegen und meine Kinder noch erzählen. Welche Geschichten möchtest du noch erleben, Samuel?
Das ist mein eigener Anspruch und vielleicht auch so eine Botschaft nach draußen, so dieses, hey, ich habe wirklich kein Interesse daran. Und ich bin eher so ein Typ, ich bin so ein Sicherheitstyp, der am liebsten hätte, dass alles immer gleich bleibt und wirklich manchmal da auch so in festgefahrenen Mustern, wenn ich unterwegs ist, das merke ich manchmal. Und das, was ich jetzt leben darf, das fordert es oft heraus. Ich merke aber, dass es richtig ist. Oder ich glaube, besser ist. Und ich möchte Geschichten erleben. Ich möchte Begegnungen mit Menschen erleben, die einfach schön sind. So, ne? Also, das klingt sehr, sehr platt und das klingt irgendwie sehr generell. Aber so, dass man mit Menschen Zeit verbringt, sagt, oh, das war so ein schöner Abend, dass wir uns gemeinsam jetzt Zeit füreinander genommen haben. Als Familie, als Freunde, als Gemeinschaft. Ich habe jetzt immer einen Song, der heißt Einig sein. Ja. Den singe ich immer a cappella. Also doch zum Teil a cappella auch, nur mit meinem Gitarristen zusammen, also ohne Band, ohne groß Produktion. Und wenn ich dann höre, dass bei einem Veranstaltungssaal oder in der Kirche all Menschen gemeinsam einig sein singen, denke ich so, boah, das ist so ein Moment, den ich weiter oder öfter noch erleben will.
Weil du merkst, also, dass da Menschen zusammenkommen und durch deine Musik sozusagen dann die Verbindung da auch noch geschaffen wird, ja?
Richtig, genau. Dass Menschen, die sich vielleicht nicht einig sind, aber dort zumindest in dem Moment in Einigkeit singen oder in einstimmiger Chor so sind. Und zum Beispiel, also was möchte ich für Geschichten erleben? Geschichten der Liebe, der Hoffnung, also die schönen Sachen im Leben, das möchte ich erleben. Mhm. Und dass es dafür manchmal Aufbruch braucht und ich erlebe das immer wieder, auch in meinem, sag mal, Musikbusiness, wenn ich nicht in wenn ich aufbreche, wenn ich nicht neue Sachen probiere, dann kann es passieren, dass mit der Zeit Dinge einschlafen und es immer weniger solche goldene Momente passieren. Wenn ich aber mal ein bisschen Risiko gehe, ja, jetzt nicht kopflos, aber wenn ich was Neues probiere, wenn ich investiere, dann habe ich immer wieder erlebt, dass so tolle Sachen passieren.
Wow. In dem anderen Song, um so langsam zu Abschluss zu kommen, wir sind ja schon sehr tief reingegangen jetzt in deine Gedankenwelt. In dem anderen Song Mein Warum, hatte ich ja vorhin auch gefragt, okay, ist da Gott mit drin? Das ist ja auch kann man auch eine Frage stellen. Was ist dein Warum? Oder wenn man es noch weiter fasst, natürlich entsprechend dem Titel unseres Podcasts, was ist denn dein Warum oder was ist dein Sinn des Lebens? Schwere Frage, tiefe Frage. Ich finde sie wahnsinnig schwer zu beantworten. Was ist dein Impuls, wenn du diese Frage hörst? Was ist der Sinn des Lebens?
Das ist eine richtig, richtig schwere Frage. Ich bin seit ein paar Jahren in einem Mentoring bei einem Pastor. Und wir haben mal so ein... Ich weiß nicht, kennst du Simon Sinek?
Nee, sag mir jetzt nichts.
Das ist ein amerikanischer Autor, der auch viel so über das Thema Business Leadership spricht, und der hat für verschiedene Unternehmen oder generell für Unternehmen so einen Prozess ins Leben gerufen. Der heißt Wie, was und warum. Mhm. Ne, oder eher was, wie und warum. Und wir wissen oft, als Unternehmen, aber auch als Menschen, ne, kann man auch für sich persönlich machen. Was ist denn mein was? Also was mache ich? Wie mache ich das? Und warum mache ich das eigentlich? Mhm. Oft ist das Warum nicht klar, ist nur ein Gefühl. Aha. Ist nicht klar formuliert. Und ich habe mit dem Pastor mal in ein paar Stunden so einen Warum-Prozess gemacht. Die ist auch die Simon Sinek gerade vorgibt und so. Sind da so durchgegangen, und ich versuche mal aus meiner Erinnerung das wieder aufzurufen, was wir quasi gesagt haben, was mein Warum ist. So. Und also das ist auch 100% mein Warum. Ich versuche nur diese Formulierung wieder so aufzurufen. Und zwar, ich möchte meine Geschichten teilen, ne, in der Musik oder durchs Erzählen, damit Menschen im Innersten emotional bewegt werden.
Oh.
Das ist mein Warum. Das ist das, was mich antreibt, wo ich unterwegs bin. Und da steckt natürlich auch ganz viel Glauben mit drin. Hier ist explizit. Aber steckt da ganz viel mit drin. Und das so die Zusammendampfung aus 6 Stunden intensiv beschäftigen mit all dem. Und da gibt es wirklich ein Konzept dazu, wie man da so durchgehen kann. Kann ich echt jedem mal empfehlen, der da mal auf...
Sag's nochmal langsam, Simon?
Simon Sinek.
Also S-I-N-A-C? Okay.
Sinek. Simon wie Simon und Sinek S-I-N-E-K.
S-I-N-E-K. Ja, also ich such's mal raus und dann packe ich es in die Shownotes rein.
Das möchte ich machen, weil es, glaube ich, auch was ist, was mich so krass anspricht. Musik. Weil ich möchte meine Geschichten singen, ne? So, damit man Menschen emotional berührt, und weil das mich selber auch so krass berührt. Ich würde schon, wie ich vorhin gesagt habe, ich bin, glaube ich, schon ein sehr nüchterner Mensch, so, und sehe viele Sachen nüchtern und positiv. So, jetzt, ich bin nicht positiver Realist. So, vielleicht noch Optimist, so. Aber nicht unbedingt, dass ich jetzt die ganze Zeit viele Emotionen zeige, sowohl positiv als auch negativ, so krass zumindest, wird mir das immer wieder gespiegelt. Aber in der Musik, wenn ich bei einem Konzert stehe, ich könnte nur heulen, wirklich. Ich könnte nur heulen, weil mich das so krass anspricht.
Deine eigene Musik?
Nee.
wenn du bei anderen eben, okay.
So, ich weiß noch, mein allererstes Konzert, das war damals schon, als ich Kind war, die Prinzen.
Wow.
Ja, die waren mal in
Freiberg. Einer meiner Favoriten.
Die waren mal in Freiberg, so sächsische Stadt, Mittelsachsen, auf dem Obermarkt. Ich habe nur geheult, weil ich es nicht aushalten konnte, diese Emotionalität, die mir entgegenkam. Oder diese Musik, das ist irgendwas in mir angelegt, was so viel mitschwingt, was so, ja. Und das möchte ich gerne weiter transportieren. So, Leute, in ihrem Innersten. Das ist nicht nur, so schöne Zeit, wir haben es ein bisschen geklatscht und schön, sondern das im Innersten, was passiert, im besten Fall mal über große Fragen im Leben nachdenkst. Und, wo will ich hin? Was ist mir wichtig? So, was mein Warum? Und dass das auf einer emotionalen, nicht nur auf einer kognitiven Ebene, sondern auf einer emotionalen Ebene passiert.
Wow.
Das ist das, was ich machen will. Das ist, was mich antreibt.
Ja, und das ist ja auch etwas, was ich so bei dir wahrnehme. Ich denke so, okay, der Mann hat anscheinend sein Warum. Und deswegen finde ich das sehr spannend, mit dir darüber zu reden. Und fand ich auch sehr spannend, dass wir jetzt so wirklich in die Tiefe gegangen sind in diesem Podcast. Das war ja auch immer so mein Ansinn, mit Menschen einfach mal so unter der Oberfläche mal so ein bisschen tiefer zu gehen. Und das merkt man auch, dass da sehr viel Tiefe bei dir vorhanden ist und sehr viel Echtheit auch. Und das wahrscheinlich auch genau das ist, was Menschen auch an deiner Art und auch an deiner Musik und an deiner Art, wie du, sag ich mal, auftrittst, wahrscheinlich auch mögen und was dann irgendwo resoniert. Und sie sagen so, das ist doch der Typ, der halt auch ein bisschen Tiefgang hat oder nicht nur ein bisschen, und das spricht uns an und das berührt uns, und anscheinend ist, oder hast du ja auch gesagt, es ist halt dein Kanal, deine Möglichkeit, mit Menschen zu kommunizieren und dich auszudrücken.
Ja, vielen, vielen Dank, lieber Samuel, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Gibt es im Moment irgendwas, wo du sagst, das steht jetzt gerade an, da werdet ihr von mir was Neues hören oder sehen? Oder kann man auf ein Konzert gehen von dir vielleicht irgendwo?
Danke für die Frage. Jetzt ist gerade viel passiert im Herbst, ne? Die EP ist gerade raus, Summer Rush Piano, auch mit der neuen Single Mein Warum. Und da gibt es auch einen Song, der heißt Ich glaube an dich. Und im popmusikalischen Sektor ist oft so jetzt diese Zeit eher eine spärlich gedehnte Zeit, weil jetzt Weihnachten ist und im Januar krauchen erstmal alle wieder zum Aufwachen. Aber ich bin ab Februar wieder unterwegs und man findet alles unter www.samuelrösch.de. Mhm. Da sind wir deutschlandweit wieder unterwegs und spielen da Konzerte, auch die neuen Songs mit. Da kann man sehr, sehr gerne rumkommen, da freue ich mich. Und genau, nächstes Jahr sind wir wieder viel live unterwegs und genau, die Tage ist erst auch angekündigt, werde ich auf das Thema Diabetes mir noch ein bisschen mehr auf die Fahne schreiben und tatsächlich mit einer ganz tollen Begleitung dort nochmal mehr aufklären.
Cool.
In Kooperation mit jemandem zusammen. So viel kann ich noch nicht so sagen, aber nächstes Jahr wird man das auf jeden Fall
perfekt
hören. Oder, ja, weiß nicht, wann der Podcast ausgestrahlt wird.
Morgen.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Okay, ja, dann ist alles cool. Genau, dann wird man nächstes Jahr viel davon hören.
Ah, okay, cool.
Ja, das passiert nächstes Jahr. Und sicherlich auch immer wieder neue Musik. Das wird, seit es das Projekt Samuel Rösch gibt, seitdem ich hauptberuflich unterwegs bin, wurde jedes Jahr Musik veröffentlicht und das wird auch nächstes Jahr so sein.
Cool. Also wenn ihr gerade auf Spotify unterwegs seid, ist es gar nicht so weit bis zu einem Song von Samuel Rösch. Hört da mal rein und geht gerne mal auf seine Webseite. Super spannend. Vielen, 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 vielen Dank, lieber Samuel, für dieses tolle Interview.
Danke dir, Tobias, für die echt tollen und tiefen Fragen. Danke.
Ja, und das war wieder ein Podcast, der in die Tiefe ging. Ich habe mich sehr gefreut, dass Samuel sich die Zeit genommen hat für diesen Podcast. Und ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Du kannst es gerne ausdrücken, indem du ein Like, hätte ich fast gesagt, indem du eine Bewertung dalässt für diesen Podcast. Und schreib uns gern, wenn du jemanden kennst oder selbst einmal hier im Interview sein möchtest. Aber Vorsicht, es geht wirklich deep bei Keine heiße Luft. Schreibe einfach an info@keineheisseluft. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, dein Gastgeber Tobias Ein.